Es ist Frühling oder Herbst, die Grünflächen da und dort werden sie vertrocknen. Hintergrund ist aber nicht die Trockenheit, sondern der Käfer im Boden, beziehungsweise der Engerling, der was die Wurzeln abfrisst und somit für das Schadbild sorgt. Wir haben ein paar schon einmal gehört, was Engerlinge sind, wie sich Engerlinge entwickeln. Heute geht es darum, was für eine Möglichkeiten haben wir, dahingehend Bekämpfungs- bzw. Vorbeugemaßnahmen zu setzen. Und es freut mich, dass ich heute wieder den Professor oder Magister Professor Dr. Hermann Strasser
Professor.
bei mir zu Gast habe. Hermann, vielen Dank, dass du da bist. Und wir gehen heute eben genau dahin, um zu wissen, welche Möglichkeiten gibt es, wo ist die wissenschaftliche Erkenntnis, wie geht es weiter.
Wenn aus einem Samen mehr wächst als Gras, dann bist du bei den Grasgebern.
Hallo, herzlich willkommen bei Grasgeber, wie aus Saatgut Zukunft wird. Und ja, wie ich schon gesagt habe, heute geht es um Pilze. Und da freut es mich, Hermann, dass du wieder bei mir zu Gast bist und uns ein bisschen auf die Reise mitnimmst, was Pilzgerste ist. Dieser Begriff Pilzgerste ist ja gerade in Österreich sehr, sehr gut und breit und in den Medien wirksam auch. Aber auch gerade in Deutschland kennt man auch die Pilzgerste. Und hol uns einmal ab oder die Zuhörer, was diese Pilzgerste ist, beziehungsweise wie sind wir so weit gekommen, dass wir über Pilzgerste sprechen?
Ja, also wie einleitend jetzt gesagt worden ist, wir reden heute über die sogenannten Möglichkeiten, wie man Pilze so produziert, dass man sie dann auch entsprechend der landwirtschaftlichen Techniken, der Applikation kostengünstig anwenden kann. Das ist sozusagen, das war unser Hauptziel und das ist generell unser Ziel im Zuge der Wirkstoffentwicklung, dass man sich einmal weiß, was möchte man wie machen. Und jetzt der Name Pilzgerste hat tatsächlich, also wir haben in den 90er Jahren begonnen, diesen Wirkstoff, der eigentlich in der Schweiz beziehungsweise dann auch in Südtirol schon zur Anwendung gebracht worden ist, zu entwickeln. Und um gleich die mehr, also die Pilzgerste, es ist eine, was wir verwenden, hauptsächlich Futtergerste zur Produktion dieses Pilzes und die Gerste nur deswegen, weil ich könnte also jeden anderen Trägerstoff verwenden, wo Pilze kultiviert werden können. Nur hat sich die Gerste für uns sehr günstig damals erwiesen, dass sie aufgrund der Korngröße, dass sie dementsprechend, weil wir den Pilz dann mit Einzelkornablagen in den Boden einarbeiten wollen, haben wir also diesen Trägerstoff Gerste verwendet. Wobei man da gleich dazu sagen muss, die Gerste wird durch Sterilisationsmaßnahmen abgetötet, das heißt, sie keimt nicht. Das heißt also wirklich, es ist nur ein Trägerstoff, wo also der Pilz wächst und kann dann aufgrund der Korngröße gezielt alle 10 cm in etwa ein Korn dann in den Boden applizieren. Und somit weiß ich dann, dass ich ausreichend eine schöne Anwendung auch mit diesem Produkt machen kann. Ich könnte aber, wie gesagt, statt Gerste genauso Weizen, Reis, ich kann auch Biopolymere verwenden aneinander, das ist auch immer also über die Formulierungstechnik und darüber, das können wir uns dann ein bisschen unterhalten.
Ja, super. Aber das heißt, wir sprechen immer eigentlich von einem Granulat. Glaube ich,
Genau,
das ist ganz
das ist
wichtig.
der richtige Begriff.
Wir sprechen immer von einem Granulat und eben die Gerste halt da, weil wir halt in unseren Bereichen auch mit den Gerstenkorn auch wissen, sage ich mal, in weiterer Folge, wie umgehen, oder? Weil wir auch die technische Infrastruktur haben, eben mit einem Gerstenkorn vielleicht besser umzugehen, wie mit Reis oder
Ja,
genau.
vielleicht sage ich das gleich dazu. Das war damals, wie ich den Auftrag erfahren habe, hier ein Produkt anzubieten, um den Maikäfer zu bekämpfen. Es ist also um
Ja.
die Engerlingbekämpfung des Maikäfers gegangen.
Ja.
Man wusste also, dass der Engerling tatsächlich durch das gleichmäßige Applizieren in den Boden nachhaltig bekämpft werden kann mit diesem Pilz. Und es ist also um die richtige Ablagetiefe und so weiter gegangen. Und wir haben damals, wie gesagt, ich habe
Ja.
damals keine andere Alternative gesehen, als wie mich anlehnend an die Fachkollegen im Ausland,
Ja.
habe ich den richtigen Träger gesucht. Also wir haben einen Trägerstoff gesucht für uns, der kostengünstig ist, der das Produkt nicht grundlos verteuert.
Ja.
Und gerade weil ja bei uns in der Rindermast und so weiter ja, diese Gerste als Futtermittel mitunter auch eingesetzt wird oder dementsprechend als Futtermittel sehr kostengünstig angeboten ist, haben wir gesehen, zum einen, dass es billig ist, dass es die Korngrößen ideal im Endeffekt sind, dass sich auch mit den Möglichkeiten der Sterilisation sich dann tatsächlich der Trägerstoff steril herstellen hat lassen, die günstigen Eigenschaften hat, nämlich ausreichend Feuchte zu haben, um das Pilzwachstum zu garantieren. Und es kommt nur dazu, das war eigentlich der große Unterschied zum Ausland, aber ich darf nicht zu viel verraten, weil das sind die Produktionsgeheimnisse. Nein, ich habe die Spelze oben lassen. Ja. Die Spelze, die haben die Kollegen im Ausland alle entfernt. Weil sie wollten immer ein Korn haben, das schön verpilzt ist mit Sel und dementsprechend mit Luftkonidien beladen. Und wir sind draufgekommen, dass es das nicht bedarf, sondern umgekehrt, wir haben die Spelze gelassen, weil die Spelze selbst ist eine Schutzhülle für die Pflanze, für das Pflanzenprodukt, für den Samen selbst. Wird von Mikroorganismen sehr schwer im Sinne von abgebaut.
Ja.
Und somit war es eigentlich sozusagen, und durch das, dass unser Pilz es lernen, mehr oder weniger sich in einem unwirklichen Habitat behaupten muss, nämlich er wird normalerweise durch andere Bodenorganismen verdrängt. Und durch das, dass es sozusagen das Korn vollständig durchwachsen hat im Vorhinein und geschützt ist durch die Spelze, hat er sozusagen auch die dementsprechenden günstigen Eigenschaften für eine gute Persistenz. Das ist sozusagen der Grund gewesen, warum wir in die Richtung dieses granuläre Produkt und dieses Produkt haben wir dann auch noch, und das ist ganz wichtig, wir haben uns damals umgesehen, welche landwirtschaftlichen Maschinen, Techniken werden bei uns verwendet. Und da sind wir auf diese Fredo damals gekommen, also die Kükerlin, also diese Übersaatmaschinen, die waren nicht geeignet, ganz einfach der Grund, weil die würden den Samen sozusagen einfach oberirdisch auf dem Boden ablegen und wir brauchten eine Maschine, wo wir tatsächlich den Boden schlitzen konnten, sprich das Gerstekorn so weit in den Boden eintragen können, dass also der Engerling, der hier im Boden ist, so rasch als möglich dann auch mit unserem Pilz in Kontakt kommt.
Was für eine Tiefe ist da, sage ich mal, die empfohlene Tiefe gewesen?
Oder nach wie vor? Also die empfohlene, also wie ich begonnen habe, habe ich gesagt 10 cm. Nur wenn wir mit 10 cm mit der Schlitzmaschine gefahren sind, haben wir gepflügt.
Ja, ja.
Das heißt, wir haben einen Flurschaden gemacht, das ist nicht gegangen. Diesmal war der Kompromiss. Wir sind jetzt im Bereich zwischen 3 und 5 cm.
Ja.
Entsprechend einfach von der Bodenbeschaffenheit und so weiter.
Ja.
Also 3 cm ist der Standard. Ja. Wichtig ist nur, es muss eingeschlitzt werden und der Spalt wird dann durch die Walze, die hinten nachgezogen wird, wieder verschlossen.
Damit der Licht geschützt ist, oder?
Damit das Pilzkorn, das Granulat sozusagen tatsächlich jetzt erstens einmal so nah als möglich zum Engerling gebracht wird. Zum Zweiten durch das Schließen, dass er also in einem feuchten Reservoir drinnen ist. Denn würde der Spalt ganz offen bleiben und er ständig sozusagen das Sonnenlicht ständig da hineinbraten können, dann würde der Pilz zwar nicht sofort Schaden nehmen, wie viele Leute glauben, sondern der Pilz sagt einfach, mir ist es zu trocken und zu unwohlig, ich wachse nicht. Und er bleibt einfach dann passiv mit seinen Sporen und wartet einfach dann, bis die Bedingungen günstiger werden, damit er dementsprechend wieder aktiv wird.
Das heißt, wenn der Pilz Sonnenlicht bekommt, er stirbt nicht ab, er geht nur in die Wartehaltung, bis es wieder passt und dann entwickelt er sich wieder weiter.
Ja, okay. Das Wichtige eigentlich wiederum ist, deswegen gibt es genaue Empfehlungen, wie man die Produkte eigentlich dann halten soll.
Genau.
In Bezug, dass wir immer sagen, trocken, gekühlt und lichtgeschützt.
Ja.
So, warum? Das kann man gleich erklären. Trocken heißt, wenn ich ein trockenes Produkt, das muss man jetzt wissen, das Gebinde, wo wir diese Gerstenkörner dementsprechend abpacken, das ist ein lebender Organismus.
Ja.
Das heißt also, wir haben eine Polypropylenschicht, wo also die Etikette draufpickt wird, und wir haben hinten eine weiße Schicht, das ist diese Zellulose-Membran und die ist gasdurchlässig. Der Pilz braucht Luft und dementsprechend würde ich das nur in einen reinen Polypropylensack machen, was auch geht.
Ja.
Da muss ich aber schauen, dass ich irgendwie doch einen Gasaustausch ermögliche.
Ja.
Das macht man in dem Fall über diese Membran, dass ich also problemlos dieses Produkt tatsächlich dann, jetzt kommt das nächste, dann bei kühler Lagerung kann ich das problemlos über die gesamte Pflanzensaison lagern.
Was bedeutet kühl?
Kühl, genau, das ist jetzt der nächste Punkt. Wir gehen immer von einer, so mehr oder weniger von Kühlschranktemperatur aus. Mhm. Es soll nicht frieren. Das ist wichtig.
Ja.
Wir sind draufgekommen, dass unser Pilz, und das gilt jetzt nicht für alle, sondern nur unser Pilz, nimmt Schaden, wenn er eingefroren wird.
Okay.
Das ist sozusagen eingefroren. Das heißt, also wenn ich in Richtung minus 5, minus 10, minus 20 Grad gehe, dann hat der Pilz keine Freude und also die wird dementsprechend dann über die Zeit inaktiv.
Ja.
Das ist eine Erfahrung. Ja. Viele andere Pilze, die leider, da kann man ruhig sie einfrieren, die taubt man wieder auf und die leben weiter. Also Aspergillen und so weiter, problemlos, da bin ich sicher. Aber unser Pilz, der ist da ein bisschen sensibel. Punkt 1. Kühl heißt eben nichts anderes, als wie deswegen Kühlschrank, Temperatur, beziehungsweise wir sagen eigentlich, weil wir ja auch praxisbezogen informiert haben, das heißt normalerweise, so wie der Bauer seinen Erdkeller hat. Ja. Also sprich, Temperaturen unter 10 Grad. Und warum? Warum haben wir jetzt diese sogenannte Kühlung? Weil nämlich würden wir können das Produkt zurück bei 20 Grad oder 30 Grad lagern. Ja. Kein Problem.
Ja.
Das Problem ist nur, der Pilz würde, wenn er Feuchte sozusagen aufnehmen kann und die Möglichkeit hat, mit Wasser in Kontakt zu sein, weiter wachsen.
Ja, klar.
Und dann habe ich aber dann im Endeffekt nicht mehr dieses rieselfähige Produkt, der Körner, sondern ich habe einfach einen riesen Pilzklumpen drinnen, weil der Pilz wächst. Der mag nämlich gerade 20, 25 Grad sehr gerne.
Ja.
Wobei er ab 15 eigentlich Grad, und das ist wichtig, also Bodenpilz, deswegen hat er sich auch gut angepasst, fängt schon sehr früh, sehr aktiv sein an.
Ja.
Und das geht aber dann hinauf bis Temperatur 32 Grad.
Okay.
Und über 32 Grad wächst er nicht mehr und die Sporen kämen nicht mehr.
Okay.
Und das ist wieder wichtig für uns, für die Sicherheit.
Ja.
Denn die Sporen werden lungengängig. Das heißt, also, wenn ich so Pilzsporen inhaliere, dann gehen die tatsächlich ab in die Alveolen. Also alles, was kleiner ist als 10 Mikrometer, das kann ich inhalieren.
Ja.
Aber ich habe insofern durch das, dass also da drinnen bei der Lunge das wärmer ist als wie 32 Grad, sprich normalerweise geht es in Richtung 37 bis 39 Grad rauf. Körpertemperatur ist im Körper drinnen ein bisschen wärmer als wie draußen.
Ja.
Dann keimt er nicht mehr. Das heißt, ich kann keine Lungenmykose kriegen.
Okay.
Das einzige Problem, was man eigentlich nur, wenn man überhaupt von Problemen sprechen würde, wäre, dass bestimmte Leute als Pilzallergiker auf bestimmte Pilze reagieren. Und aus China weiß man, wo Leute viele Jahre, die haben sozusagen sich sensibilisiert, aber im Endeffekt, mir ist in Europa über Bulgaria-Allergien nichts bekannt.
Okay.
Das muss man dazu sagen. So,
ja.
Das ist die Geschichte. Also das heißt, also, diese Temperatur kühlen heißt nichts anderes als wir. Damit ich mein Produkt rieselfähig, damit ich nicht nachher das durchmischen muss, weil wenn ich es falsch lagere, dann muss ich sozusagen jetzt Sackel durcharbeiten, damit ich wieder zur Einzelkornstruktur komme, damit dann in der Schlitzmaschine, wenn ich dann in den Sägekasten das hineingebe, dass wirklich dann über die Walze immer ein Einzelkorn abgedeckt wird.
Ja.
Das ist der Grund.
Okay.
Und das ist der Punkt 2. Und das Lichtgeschützt ist natürlich genau das Nächste. In Bezug auf, wir haben das erfahrungsgemäß, UV ist immer schlecht, generell für Plastik, für Kunststoffwaren und so weiter, das ist das eine, wir haben ja mit Polypropylen auch zu tun, beziehungsweise, das ist jetzt der nächste Punkt, einfach das, man würde es gar nicht glauben, obwohl die Pilze im Dunkeln wachsen können, wir machen sehr viele fotobiologische Untersuchungen und wir sind draufgekommen, dass also im Endeffekt das Licht hat natürlich sehr wohl einen Einfluss auf den Stoffwechsel dieses Pilzes, ohne dass wir die Fotorezeptoren bis jetzt kennen, aber das ist jetzt nur im Spezifischen. Wir haben den Leuten versucht, einfach durch diese drei Vorgaben zu sagen, wenn es ihrem Feld ausgeht, dann lasst es sozusagen nicht in der Sonne. Das ist alles eigentlich.
Ja.
Brüten und Braten.
Ja.
Beziehungsweise, wenn ihr schon appliziert, und es gibt ja auch andere Applikationstechniken,
dass
ich zum Beispiel bei Acker mit einem Streugerät fahre, dass ich einfach einen Granulatstreuer habe und das einfach auswirf. Und dann möchte ich mit dem sagen, lieber Bauer, wenn du das machst, dann bitte im nächsten Arbeitsgang schau, dass du den Pilz sofort in den Boden einarbeitest, damit einfach nicht, weil wir haben auf Bodenoberflächentemperaturen, wie wir wissen, weit über 60, 70 Grad.
Ja.
Und natürlich dann mit dementsprechenden Einflüssen, mit starker, intensiver Sonnenbestrahlung. Und natürlich hat das UVA negative Einwirkung, das UVAB, dass man dann eigentlich langfristig sagen müsste, wir wollen ja einen optimalen Wirkstoff haben von vornherein und nicht das Produkt von vornherein schädigen. Also das heißt, dass ich versuche, bessere Bedingungen zu
definieren. Das heißt, kurzum, Zug um Zug eigentlich dann, wenn man jetzt diese Maßnahme, was du jetzt gerade geschildert hast, Zug um Zug eigentlich arbeiten. Das heißt, ausbringen und dann gleich mit einer Fräse hinten nachfahren, dass man so schnell wie möglich das Ganze
wieder im Idealfall wäre es also so, in dem Sinne, wenn der Bauer so sagt, er schafft es in einem Arbeitsgang nicht, dann sollte er am Nachmittag, am Abend das auswerfen und am nächsten Tag in der Früh soll es sofort einarbeiten.
Okay.
Ja. Das wäre sozusagen, also die Nacht,
also
da braucht man nicht mit der Stoppuhr stehen und so weiter.
Ja.
Das ist nur einfach den Leuten, weil sie nicht vertraut sind. Das Wichtige ist einmal, sie müssen realisieren, es ist ein lebendes Produkt.
Ja.
Und das ist, dieses lebende Produkt braucht, hat zwar wenig Ansprüche, aber bestimmte Ansprüche müssen doch erfüllt sein.
Ja.
Das ist sozusagen das, was einfach, weil viele Leute, wenn sie mit Pflanzenschutzmitteln zu tun haben, ja, dann meinen sie, sie haben irgendeine Dosenkraft oder irgendeinen Behälter, ja, die stellen sie irgendwo hin auf ein Regal und wenn sie es brauchen, nehmen sie es runter und dann wird es angerührt und eingesetzt.
Ja.
Nein, also ein paar wenige Ansprüche hat einfach. Und wie gesagt, das ist zur Arbeitserleichterung, deswegen diese Maßnahmen.
Super. Jetzt haben wir darüber gesprochen, warum die Pilzgerste heißt, wie sie angewendet wird. Aber wer ist denn dieser Pilz? Das ist das ein eigens entwickelter Pilz? Oder ich meine, mir ist bewusst, ich weiß, er ist biologisch. Aber was ist dieser Pilz?
Ja, biologisch, das ist klar, das ist ein Lebewesen.
Ja.
Jeder Organismus ist natürlich de facto, hat also mit Leben zu tun. Entwickelt habe ich den auch nicht, logischerweise. Wenn man gleich den Leuten sagt, wir haben, weil wir keine klonierten bzw. gentechnisch veränderten Organismen verwenden dürfen. Wir haben von vornherein schon mal vom Gesetzgeber, Österreich hat das generelle Verbot zur Anwendung von gentechnisch veränderten Materialien im Freiland und also dementsprechend geregelt und auch untersagt. Deswegen gibt es, ist mal für Punkt 1. Das zweite ist, warum das ganz einfach, ich könnte, aber das wäre ein anderer Punkt, ich könnte, das hat ein Amerikaner gemacht, zum Beispiel ein Kollege, der hat einfach von, damit man weiß, auch dabei hat, ein Skorpion-Toxin in den Pilz hineinkloniert.
Okay.
Ja, warum? Weil der Skorpion sticht ja die Insekten und dementsprechend ist ein hochwirksames Insektizid.
Ja.
Und dann gesagt, warum sollte der Pilz gleich schon von vornherein alles kriegen, was er braucht und haben das hinein, das würde funktionieren, aber das ist nicht machbar, nicht denkbar bei uns.
Ja.
So. Also ich habe nichts entwickelt, sondern da gibt es eine ganz klassische, wir wissen, also seit seit über 150 Jahren wissen wir, speziell durch die Seidenraupenzucht, wie wir es früher gehabt haben, dass eine Art, nämlich die Gattung Boveria, ist man draufgekommen, dass also diese Seidenraupen befallen. Also es gibt insektentötende Pilze.
Mhm.
Und das war also der Bassi, war mitunter halt auch in diesen Dingen, heißt der Boveria Bassiana zum Beispiel. Also da kriegen dann bestimmte Leute, und ich arbeite mit einem Pilz, Boveria brongniarti, ein Brongniar, das ist ein Franzose gewesen, der hat diesen Pilz charakterisiert und ist draufgekommen, dass dieser Pilz, dieser Ascomycet, dass der gezielt Maikäfer befällt, also von den Blatthornkäfern, den Maikäfer im Besonderen, also wirklich wildspezifisch befällt, beziehungsweise in anderen Ländern, an anderen Kontinenten gibt es schon auch andere, aber bei uns im Endeffekt hat er wirklich eine sehr, sehr eingeschränkte Wirksamkeit und geht eigentlich nur auf den Maikäfer sehr effizient.
Ja.
Dementsprechend befällt alle Arten des Maikäfers, alle Stadien des Maikäfers, das ist nämlich das Tolle. Und damals war halt die Idee, das war, wie ich begonnen habe, habe ich mir gedacht, jeden Bauern, seinen natürlichen Gegenspieler, weil ich kann in jedem Maikäferbefallsgebiet, kann ich natürlich diese Boveria isolieren.
Ja.
Das war auch das. Das heißt also, ich habe eigentlich nur gezielt suchen müssen.
Ja.
Das habe ich auch damals gemacht. Wir sind also in verschiedenste Talschaften hinein. Und den Stamm, den wir verwenden, der ist tatsächlich im Tiroler Unterland damals isoliert worden und dann charakterisiert worden. Und der hat sich herausgestellt zu einer Vielzahl von verschiedenen anderen Stämmen der gleichen Art, wo der sozusagen einfach hat die günstigsten Eigenschaften gehabt für uns. Von der Wirkung, von der Produktion und.
Ja.
So. Und das war dann sozusagen die Wahl. Und wir arbeiten ja immer noch weiter an der Charakterisierung. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, ohne jetzt sehr viel ins Detail noch zu gehen, wenn es nicht notwendig ist. Und dieser Pilz, wie gesagt, also der hat eine schon positive Geschichte gehabt. Und das war ja auch damals, bin ja ich eigentlich indirekt in dieses Thema hineingeschlittert, weil die Leute gesagt haben, wir wollen dieses Pilzprodukt haben, weil das ja bekannt ist, dass es so wirksam ist und so sicher ist und. Wir wollen das haben und bitte uns machen. Weil es gäbe ja auch die Möglichkeit, den Maikäfer mit Bakterien zu bekämpfen, es wäre die Möglichkeit, mit Viren zu bekämpfen, auch mit, in dem Sinne, und das ist jetzt die große Mehr, auch es gibt sozusagen Engerling-Stoppprodukte, die gegen Engerlinge wirken und die wird suggeriert, dass das gegen einen Maikäfer wirkt, da muss ich aber sagen, Finger weg. Das ist leider ein Irrglaube. Wir haben also seit Jahrzehnten verwirrt gesucht und nach einem wirklich wirksamen Fadenwurm zu finden, also, den zu identifizieren, um das einsetzen zu können. Für Gartenlaubkäfer, Junikäfer und für andere Japankäfer, da gibt es tatsächlich gute Produkte, die man empfehlen kann. Bei Maikäfer muss man dazu sagen, leider keine Ahnung warum, wirkt es nicht.
Ja.
In dieser Form.
Ja.
Also da hat man nur Einzelereignisse, aber das ist nicht, was man sich erwartet, an Wirksamkeit.
So, vielleicht, Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich ins Wort fallen. Wenn du wissen willst, was für ein Engeling du hast, da haben wir eine eigene Podcast-Folge, wie du diese Engelinge erkennst. Die sind unten dann in den Shownotes verlinkt. Entschuldigung, Hermann, jetzt geht's weiter.
Das passt perfekt, das ist richtig. Weil es ist sehr wichtig, wenn man bekämpft, soll man den richtigen Wirkstoff wählen. Und jetzt sind wir nur bei dem Pilz. Das heißt also, dieser Pilz hat unheimlich viele günstige Eigenschaften und das war auch der Grund. Und der ist sehr, sehr stabil. Das ist nämlich das Wichtige. Wir verwenden eigentlich immer noch eigentlich die Kulturen, die wir damals in den 90er Jahren isoliert haben, die wir dementsprechend kryokonserviert haben. Und die haben also tatsächlich, wir haben also viele, viele, viele verschiedene Boveria-Stämme aus verschiedensten Regionen und auch Ländern. Also ich habe ein EU-Projekt koordiniert, wo ich damals mit Deutschen, Schweizer, Französischen und italienischen Kollegen zusammengearbeitet habe und wir versucht haben, wer hat den erfolgreichsten Stamm. Ich muss dazu sagen, unser Stamm hat sehr gut abgeschnitten.
Sehr schön.
War auch der Grund. Die Schweizer haben zwar für sich dann auch noch einen eigenen Stamm, der in der Schweiz auch sehr, sehr, sehr gut wirkt. Der Schweizer Stamm selber, interessanterweise, wirkt aber dieses Schweizer Produkt nicht so gut in Italien und in anderen Ländern. Das heißt, dass im Endeffekt da merkt man, dass also tatsächlich mit der Wirtspezifität was ganz Besonderes dahinter steht. Und das heißt also, es ist auch nicht ganz uninteressant, mit welchen Maikäferpopulationen es noch zu tun haben.
Ja.
Und aus dem Grund arbeite ich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten eigentlich jetzt in der Richtung auch, dass man das populationsgenetisch mehr oder weniger untersucht, ökologisch untersucht. Und wir haben also gerade in den letzten Jahren eine Reihe von Publikationen auf dem Markt, also sozusagen an die interessierten Wissenschaftswelt herangeführt, dass wir ihnen zeigen konnten, dass tatsächlich die standorttreu unsere Maikäferpopulationen tatsächlich in unseren Regionen sind. Ja. Die Brennergrenze ist tatsächlich eine wirkliche Barriere, okay, die nicht genommen worden ist.
Ja.
Man kann also da tatsächlich also genetisch zeigen, dass es da kein genetischer Austausch stattgefunden hat zu den Südtiroler Maikäfern in der Richtung, wobei aber sehr wohl über das Tiroler Oberland, über das Engadin, über die Schweiz, über das Ostertal, da gibt es sehr wohl eine Spur, die also dann tatsächlich in den norditalienischen Raum hineinreicht. Also das sind so Sachen, das klingt jetzt zwar abgehoben im Sinne von, warum müssen wir das wissen? Die Frage ist ganz einfach, war für uns von Anfang an bestimmend, wenn ich ein Produkt habe und ich ein Produkt hätte, wie es bei Pflanzenschutzmitteln sehr oft ist, dass ich einfach länderweise die Registrierung für dieses Produkt erwirken möchte, für diesen einen Stamm, dann muss ich ja zeigen können, dass dieser Wirkstoff tatsächlich in Dänemark genauso seine Wirkung hat, als wie in Rumänien, als auch in Polen, entweder im FOS-System oder dementsprechend im Grünland oder im offenen Gelände, also im Agrosystem und so weiter. Ja. Und das sind genau diese Untersuchungen, dass wir sozusagen, wir wollen natürlich immer mehr Wissen haben, wie macht das, wie ist das Signalerkennung, wie sind diese welche biochemischen Marker lassen mich wissen, ob ich mit einem virulenten Stamm es zu tun habe oder nicht. Bei Makroorganismen würde man dann von Aggressivität sprechen, bei den Mikroorganismen spricht man von Virulenz.
Ja.
Nur wenn wir den Begriff einmal genannt haben. So, und das ist genau das, was wir machen. Und wie gesagt, wir für diese Maikäfer haben wir tatsächlich eigentlich bis heute salonfähig diese Boveria bognardi charakterisiert. Wir wissen aber seit wenigen Jahren, dass interessanterweise oberirdisch sich sehr wohl möglicherweise eine zweite Art ebenfalls noch mit aus der Familie, also aus der Gattung von Boveria mit ins Thema nimmt, nämlich Boveria pseudobasiana.
Ja.
Und da sind wir gerade dabei, eine Dissertantin von mir setzt sozusagen eine Doktorarbeit, die gerade abgeschlossen worden ist in der Schweiz, fort, die ich auch co-betreut habe mit Kollegen auch von der Agroskop in Reckenholz. Und dort können wir also zeigen, dass tatsächlich oberirdisch, und das ist nämlich nicht nur interessant, dass der Käfer durch Blattfraß möglicherweise mit dem Pilz in Kontakt tritt. Und es kommt dann noch zusätzlich, dass wir neuere Erkenntnisse haben, nämlich dass der Pilz, und das ist sozusagen mir zwar wissend, dass wir immer, wenn wir unsere Pilzprodukte, ob das jetzt Boveria oder Metarhizium waren, eingesetzt, haben die Pflanzen eigentlich immer profitiert. Das heißt also, wir haben nie Schäden wahrgenommen. Es geht wir haben viele Labortests bzw. Glashausversuche und so weiter getätigt. Aber generell war auch dann immer wieder sehr, sehr positive Rückmeldungen.
Mhm.
Und heute kann man natürlich mit gezielten Methoden und Strategien nachweisen, dass tatsächlich der Pilz nicht nur als Insektizid wirksam der Pflanze hilft, sondern dass er auch ein Pflanzenhilfstoff ist. Das heißt, er dürfte der Pflanze im Zuge der Nährstoffaufnahme behilflich sein, ähnlich wie Mykorrhiza sind, aber keine Mykorrhiza-Pilze.
Ja, ja.
Der Pilz braucht nicht die Pflanze und nicht umgekehrt.
Ja.
Die Pflanze braucht auch nicht unseren Pilz, aber wenn sie sozusagen...
Nimmt sie ihn dankend auf.
Die Präsenz ist sozusagen im Endeffekt nicht nur erwünscht. Der Pilz, unser Pilz, und das ist jetzt kann man sozusagen die ganzen Vorzüge, hat nämlich eine hohe Fungizidtoleranz.
Ja.
Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, nämlich weil die Pflanzen geben nämlich über ihre Pflanzenexudate, über Wurzeln, fungitoxische Substanzen ab.
Ja.
Das heißt also, das ist ein Grund, warum die Pflanzenwurzler möchte ja sozusagen, dieser Nährstoffpool, wo ich da jetzt hineinwurzle, der gehört mir. Der möchte nicht teilen mit anderen Bodenorganismen, Mikroorganismen und so weiter.
Ja.
Also was macht er? Hört die Stoffe aus und hält sich sozusagen seinen Pool frei. Unser Pilz hat das aber gelernt, deswegen ist er rhizosphärenkompetent. Der kann also tatsächlich bis an die Rhizoplane, und jetzt wissen wir sogar, er kann sogar in die Pflanze eindringen. Ohne aber die Pflanze zu schädigen, ohne die Pflanze im Sinne einer Pflanzenwelke nekrotisch zu machen. Und wir sind gerade dabei, jetzt Untersuchungen zu tätigen, nämlich zu zeigen, wie er eindringt, wo er eindringt, also über die Wurzel oder über das Blatt, über die Spaltöffnungen, wo er sich dann sozusagen einnistet und warum. Die Frage ist natürlich, warum ist für mich einfach. Das wäre ja elegant, wenn ich also tatsächlich in einem ich habe also Blattschädlinge, das sind die ganzen, ich habe jetzt von also Spinnentierchen angefangen bis hin Blattläuse und, die was saugen und die was eigentlich dann durch die Entsaugerakt ja de facto dann die Pflanze infizieren mit Virosen und so weiter. Mhm. Und jetzt, wenn der Sauger da eine Farbe mit seinen Rüsseln nimmt, den Pilz auf und schwupp.
Okay.
Wäre eine tolle Kontrolle, das ist ja ein Grund, warum Boveria sehr gerne in Gewächshäusern eingesetzt wird, weil sie gute Wirksamkeit hat.
Ja.
Zu erklären, warum, weshalb, da sind wir gerade dabei, da sind wir auf der Spur, immer mehr und mehr und mehr Wissen zu generieren.
Ja.
Sache. So, das ist die Sache zu unserer Boveria. Das heißt also, wir haben ihn natürlich isoliert, weil dementsprechend dann als so eine Einspurkultur produziert, also dementsprechend technisch auf eine Einspur, wir sind von einer Spore ausgegangen, damit man dementsprechend, das hat der Gesetzgeber gefordert, damit man dann den einen Klon hat und mit dem, den haben wir dann charakterisiert und wissen jetzt alles, was im Endeffekt der macht.
Ja.
Und wie gesagt, wir haben den in dem Fall, deswegen gibt es ja dann diese langen Stammnamen und so weiter, weil nicht die Art wird registriert, sondern es wird der Stamm registriert.
Okay.
Das ist nämlich der Punkt. Das heißt also, wenn eine andere Boveria findet, und sage, jetzt habe ich ja selber meinen Stamm, jetzt würde ich den gleich produzieren untereinander, dann würde jeder sagen, das geht leider nicht, du musst zuerst charakterisieren, dass der Stamm dann sozusagen gleich gut wirkt, beziehungsweise die gleichen Eigenschaften hat, wie die schon bekannten Stämme. Und das ist ja der Grund, warum der Gesetzgeber schon seit 20 und mehr Jahren an seinem Gesetz bastelt, weil er nämlich genau dem gerecht werden muss. Wir kommen immer wieder auf neue Dinge auf und wir dürfen, der Fehler war früher, dass man in den 70er Jahren biologische Pflanzenschutzmittel mit chemischen Pflanzenschutzmitteln verglichen hat. Und jetzt macht man aber genau das Gegenteilige. Man versucht sozusagen jedes Gesonderte für sich zu bewerten.
Okay, das heißt, wir sprechen da eigentlich von einem natürlich im Boden vorkommenden Pilz, den was man jetzt einfach salonfähig gemacht hat, um eben die Dosis, also bei Applikation, bei der Ausbringung, diese Dosis im Boden so aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass es dann schlussendlich dem Käfer, den Engerling, befällt und somit reguliert.
Ja.
Oder?
Ich mache es ganz einfach. Was wir machen ist, wir haben eigentlich der Natur abgeschaut, was der Pilz macht.
Ja.
Er macht nichts anderes, jetzt kommt das Wesentliche, der Pilz geht nicht zum Engerling, sondern der Engerling muss zum Pilz. Das ist immer die erste Erkenntnis. Das ist jetzt, wenn wir mit der Applikation sprechen, das heißt, also, das ist der Grund, wo ich es gemacht habe, wir versuchen das konstruktiv als möglich abzulegen, damit der Weg nicht so weit ist.
Ja.
Der Engerling bewegt sich ständig im Boden und kommt dann irgendwann mit meinem Pilzprodukt in Kontakt mit dem Pilz. Die Sporen haben gelernt anzuhaften. Mhm. Und wenn sie die ausreichend viele Sporen sich auf der Körperoberfläche sich andocken können, dann läuft der ganze Programm ab. Der erkennt sozusagen tatsächlich, welcher Engerling er ist. Das heißt, der Maikäfer, unser Boveria, würde jetzt sagen Maikäferpilz, diese Boveria Pomiarti Isolat, der erkennt also, dass ich Maikäfer sage, und jetzt muss ich hinein. Und der muss so rasch als möglich dann schauen. Und das ist der Vorteil von Pilzprodukten gegenüber Nematoden, Bakterien und Virenprodukten, weil unser Pilz gegenüber den anderen Produkten nicht aktiv aufgenommen werden muss durch den Schädling. Ja. Das heißt, es reicht der Kontakt wie ein Kontaktinsektizid.
Ja. Ja.
Und ansonsten die anderen Produkte, Nematoden, Viren und die müssen sozusagen aktiv durch den Schädling gefressen werden, aufgenommen werden, also oral aufgenommen.
Ja.
Und jetzt kommt das, also er kann dann dementsprechend, und jetzt läuft der ganze Programm ab. Er produziert die Spore, keimt, dann macht er Appressorien, dann macht er Penetrationshilfe, dann trinkt er in den Wirt ein. Dazu produziert er seine ausreichenden Enzymcocktails, damit er dementsprechend, muss ich so vorstellen, wie Kinder nämlich hinein, er sozusagen ätzt die Oberfläche der Oberhaut an mit Enzym, mit Enzymen, baut sie ab und dann hat er so eine Art keilförmige Hüfe. Ja. Und diese Hüfe kann bis zu 80 Bar Druck erzeugen. Boah. Und die schiebt sie dann sozusagen wirklich mit dieser Hüfe schiebt sie dann in den Zellleib hinein.
Ja.
Wenn Sie sich vorstellt, Wasserdruck 3 bis 4 Bar maximal, dann hält man das und der hat 80 Bar.
Wahnsinn.
Also der schiebt sie dann hinein und dann, wenn er sobald er im Insekten Blutsystem drinnen ist, in den Hämolymphen, dann jetzt kommt das Interessante, was diesen Pilzen eigen ist, sie sind sehr vielgestaltig. Das heißt, sie haben unterschiedliche Wuchsformen. Und der Pilz ist nicht nur eine Spore oder eine Hüfe, sondern der macht einfach eine Vielzahl von mehr, wie wir bei Hefen wissen, Einzelstadien. Er hat, ist, hat kein Hefestadium, aber er hat ein sogenanntes Blastosporenstadium, das ist ein Wenigzellstadium.
Ja.
Und das ist, dann produziert er eine Submehrspore. Submehrspore ist was anderes wie eine Luftkanüle.
Ja.
Ich will nur sagen, diese, und das ist jetzt das zu wissen, das haben wir jetzt sozusagen herausgekritzelt, wo welches, sozusagen, welche Form des Pilzes sollte benutzt werden, auch für die Produktion.
Ja.
Damit ich sozusagen einen wirksamen Wirkstoff habe und den richtig appliziere. Und jetzt kommen wir zu unserer Gerste. Also wir haben das abgeschaut, der macht das, der kann das. Wir haben den Prozess jetzt erst fertig. Dann wenn er also infiziert, sie verteilt, dann kommt ein grausamer, unter Anführungszeichen, Moment für das Viech, weil es getötet wird, zerstört die Organe und verschiebt den pH-Wert im Blutsystem und.
Also
dann geht es wirklich sehr schlecht und dann ist er halt tot.
Ja.
Und wenn der Engerling dann getötet ist oder der Käfer oder wie auch immer, dann wächst der Pilz heraus, er mumifiziert den Kadaver, das sagen wir so schön, und dann produziert er sozusagen eine Vielzahl von Sporen. Und jetzt kommt das Folgende, das ist ja der Grund, wenn wir unsere Pilzgeiste ansetzen, wir nennen das, da gibt es unterschiedliche applikationsstrategische Terminologien, und wir machen sozusagen diese inokulative Massenapplikation im Vergleich zur inundativen Massenapplikation.
Ja.
Was heißt das? Inokulieren, das heißt, ich beimpfe, ich impfe an, wie es so schön heißt, ich bringe den Pilz raus. Und durch jedes Infektionsereignis, wo ein Engerling dann stirbt und dementsprechend dann vervielfacht sich der Pilz im Boden.
Ja.
Das heißt, ich habe am Anfang eine sehr geringe Dichte mit meiner Applikation, aber mit jedem Ereignis, dass dann Insekten des Maikäfers sterben, also die Engerlinge des Maikäfers sterben, wird das mehr und mehr und mehr. Und umso mehr Engerlinge ich drinnen habe, umso mehr Erfolge habe ich.
Das wäre gerade meine Frage gewesen.
Genau. Ja, genau. Umso mehr Engerlinge drin habe, umso besser wirkt das Produkt.
Okay, das heißt, je geringer im Umkehrschluss dann, je geringer die Befallsdichte an Engerlingen, umso höher müsste eigentlich die Dosierung bei der Ausbringung sein.
Müsste die Dosierung sein. Und das ist jetzt das, was bei der inundativen, das ist nämlich so, die inundative Massenapplikation schreibt man vor, ich habe einen Wirkstoff und den bringe ich in dieser Dosierung aus, dass ich von vornherein, ohne dass der Wirkstoff sich selbst auf Kosten des Wirtes vermehrt, dementsprechend ausreicht, um die Wirkung zu haben. Das ist bei den Inundativen.
Ja.
Bei den Inundativen, da habe ich Zeit. Und was tun wir jetzt? Wenn man das jetzt hernehmen, weil jeder hat eine schöne Tischfläche vor Augen, man sieht, schaut man sich auch eine Ecke an, da ist der Pilz zu Hause, da ist er natürlich gewesen, aber die ganze Tischfläche ist frei von dieser Bovaria.
Ja.
Und der Pilz würde sich über die Jahrzehnte sich sozusagen tatsächlich von einer Ecke der Tischkante auf die andere Ecke sich sozusagen hinüberarbeiten, nämlich indem er ja sozusagen infiziert, Engeling infiziert und der wird immer weiter, oder über Vektoren im Boden werden die Pilzsporen sozusagen und der Pilz selbst weitergetragen.
Ja.
Nur das dauert mir zu lang.
Okay.
Der Prozess, dass sozusagen die gesamte Tischfläche mehr oder weniger gleichmäßig mit dem Pilz sozusagen durchwachsen wäre, das dauert einfach eine lange Zeit und das beschleunige jetzt und das ist das, was wir machen.
Okay.
Ich nehme den Pilz, ich weiß, der gehört da hinein, der Wirt ist da, er kann sich dementsprechend vermehren, auf Kosten des, dementsprechend gibt er mir mit dieser Vermehrung auch eine Sicherheit, dass er dann präsent bleibt.
Ja.
Das ist nämlich das Wichtige. Und ich gehe einfach her und fahre jetzt die ganze Fläche ab und bringe halt überall den Pilz gleich schon dorthin und warte nicht, dass die natürlichen sozusagen Vektoren, also die Träger, die sozusagen meinen Pilz verbreiten, dass die arbeiten müssen. Und jetzt kommt der Punkt mit den Trägern, damit ich das gleich sage.
Ja.
Es nehmen nämlich, was sind so Vektoren? Der Regenwurm zum Beispiel.
Okay.
Der Regenwurm, der ist ein Garant, dass bei der Pilz, wenn ich auf 3, 4, 5 Zentimeter einbringe, der geht durch bei dem Pilzmaterial vorbei, nimmt die erdreich auf, nimmt die Sporen mit und mit dem Regenwurm-Humuskot tragt man sozusagen immer mehr, das ist wie so ein Perkulationseffekt, in den Boden hinein.
Also der Spediteur im Boden?
Der Spediteur im Boden. Es gibt auch andere Insekten, also Polypen und so weiter, die also im Boden leben. Die nehmen keinen Schaden, sondern die werden mit dem, die nehmen halt eine Sporenladung auf und dann geben sie irgendwo wieder ab.
Ja.
Und so verteilt sie das. Das Regenwasser selbst, das war ja immer schon der Wunsch gewesen, dass man das sozusagen vielleicht oberirdisch ablegt und dann einwäscht.
Ja.
Das Problem ist die Interaktion der Sporen mit den Atommineralkolloidteilchen. Die Absorptionskräfte sind so groß, dass es schlecht eingewaschen wird.
Okay.
Das würde also zu lange dauern. Also nochmal zurück, Pilzgeister deswegen, damit man gleichmäßig über die gesamte Fläche das ausbringt, damit sozusagen vom Startpunkt der Applikation sofort der Pilz dann seine Wirkung zeigen kann.
Okay, da geht's ab im Boden. Hermann, kann man jetzt auch sagen, diese Pilzsporen wirken gegen die Engerlinge bzw. gegen den Käfer in jedem einzelnen Entwicklungsstadium oder gibt es da etwas, wo man klar weiß, wenn sie klein und jung, frisch sind, dann sind sie dann wahrscheinlich anfälliger und können besser bekämpft werden. Hingegen, wenn sie schon kurz vor dem Flug sind, da wird halt wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, die Entwicklung schon so weit sein, dass es wahrscheinlich nicht mehr so gut hilft, oder? Kann man das auch so irgendwie einordnen, wann der beste Zeitpunkt ist?
Der beste Zeitpunkt ist, das war für uns eine ganz wichtige, also für uns wichtig im Zuge der Frage, wie schaut das Produkt aus, wo appliziere ich? Und das war, damit ich die Antwort gleich gebe, man kann unabhängig von der Saison, unabhängig von dem Wissenstand der Entwicklung des Schädlings, das Produkt anwenden. Das ist mal das Wichtige.
Okay.
Ich rede aber jetzt von unserem Produkt. Ich rede jetzt von diesem Pilzprodukt,
dem
Familiacon Pilzgeiste, also sprich Boveria bognearte als Wirkstoff. Der Grund ist nämlich, warum jetzt die Frage sehr berechtigt ist, weil gerade, ich habe es erst mit der Fadenwurm-Thematik das kurz angesprochen, da würden die Hersteller sagen, bitte setzt dieses Produkt im Entwicklungsstadium, Engerlingsstadium 1 ein.
Ja.
Umso kleiner, umso empfindlicher sind sie gegenüber den Fadenwurm, dem Nematoden, und umso älter und robuster sind sie robuster. Das ist im Endeffekt das, was wir bei unseren Pilzprodukten feststellen können, das ist nicht relevant.
Okay.
Wir wissen heute sogar, dass der Pilz sozusagen, wenn man sich vorstellt, er überwächst sozusagen, mumifiziert nicht nur den Engerlingskadaver, sondern tatsächlich, und das haben wir viele Jahre eigentlich ausgeblendet, wir haben zwar feststellen können, dass immer wiederum so ähnlich wie so rizoidwurzelartige Myzelstränge sich in die entsprechende Bodentextur von dem Kadaver wegentwickeln.
Ja.
Und jetzt kann man wirklich sagen, dass also tatsächlich, und das passiert jetzt sozusagen hauptsächlich bei Käfern, dass das Käferweibchen, wenn sie bei der Eiablage ist und das letzte Ei ausgedruckt, dann heißt das meistens, dass es sehr viel mit Stress verbunden ist und Stress ist immer schlecht für das Immunsystem.
Ja.
Und das ist, wenn das Weibchen erkrankt ist mit dem Pilz, was ja sehr oft, jetzt kommt die nächste Geschichte, die Leute meinen immer, der Pilz hat dann seine Wirkung gezeigt, wenn ich von vornherein sofort den toten Engerling finde und den verpilzten Engerling finde. Aber man kann Folgendes sagen, dass einfach, auch wenn sich der Engerling fertig entwickeln und leider auch die Schäden, deswegen ist es ja kein akut wirksamer Wirkstoff, sich sozusagen weiterentwickelt bis zum fertilen, also geschlechtsreifen Weibchen und Männchen. Bis zu diesem Zeitpunkt hast du noch lange, dass aufgrund, dass das Viech gesund ist, sondern das Gegenteil, wir haben sehr oft festgestellt, dass gerade dann, wenn also die Bedingungen ungünstig sind, im Immunsystem relevant sind, dann plötzlich, und das ist bei der Eiablage sehr oft dann der Fall, das Weibchen dann im Eigelege verstirbt, verpilzt, weil sie einen Pilz sozusagen chronisch mit sich mitgetragen haben.
Ja.
Und jetzt passiert genau das, was ich jetzt erklären wollte. Von diesem verpilzten Käferweibchen dann gehen sozusagen tatsächlich Hyphenstränge dann in Richtung, als ob der also rechts und links sondiert, ist da noch irgendwas Brauchbares für mich als Futter.
Ja.
Und dann findet er die Eier und verpilzt sie auch.
Okay.
Und das ist auch der Grund, warum wir vor 30 Jahren, wenn wir die Leute gefragt haben, wie wirkt jetzt der Pilz, da habe ich gesagt, da ist jetzt Folgendes, ihr bringt also jetzt das Produkt aus und dann wartet es auf die nächste Generation des Maikäfers und ihr werdet sehen, dass die Population zusammenbricht.
Okay.
Dann haben sie mir alle belächelt und gesagt, du bist ein guter Verkäufer, weil ich verkaufe ein Produkt, was im Endeffekt heißt, dass die Wirkung nach 4 Jahren eintritt.
Ja.
Da bin ich dann nicht mehr existent und nicht mehr präsent und so weiter und habe dementsprechend hoffentlich viel im Sinne von Eiern im Interesse der Händler sozusagen jetzt da ein Business gemacht. Der Grund ist nämlich, warum bricht es zusammen? Das ist jetzt eine der Erklärungen. Weil nämlich erstens der Bestand schon sofort reduziert wird, aber es muss nicht sichtbar sein und erkenntlich sein, wenn der Schaddruck zu groß ist, dann passieren trotzdem die Schäden. Und speziell, wenn man dann mit Sonderkulturen arbeitet, wo, also wie wir schon gehört haben, ein Erdäpfel, 3 Engelinge pro Quadratmeter ist zu viel.
Ja.
Wenn ein Engeling da überbleibt oder 2, dann fressen wir die genauso die Erdäpfel an. Und jeder angefressene Erdäpfel ist nämlich eine Schale, Schadkartoffel. Also, aber, wie gesagt, wenn das in dem Zusammenhang, also keine sofortige Wirksamkeit, aber dann in weiterer Folge, wie gesagt, wenn sich die neue Generation dann entwickeln sollte, dann passiert genau das, dass auf einmal dann die Populationen zusammenbrechen. Das heißt, dass man nimmt dann wahr, dass nicht mehr so starke Flüge sein, beziehungsweise möglicherweise nur mehr vereinzelte Flüge stattfinden. Und genau das ist es. Das ist ja das, was wir eigentlich dieses Nachhaltige wollen. Und das heißt also auch vorbeugen, dass man den Leuten sagt, und wir haben jetzt in Tirol ist ein schönes Beispiel, wenn man seit den 2000er Jahren, Millenniumsjahren eigentlich erfolgreich die großen Maikäferbefallsregionen wunderbar schön schon behandelt haben.
Ja.
Wir setzen aber diese Aktionen immer noch weiter fort, im Sinne, dass also der Wirkstoff wieder nachappliziert wird. Jetzt kommt genau der andere Punkt. Fehlt nämlich der Engerling, fehlt nämlich der Maikäfer, bricht die Population zusammen, dann hat ja mein Engerling, mein Pilz, meine Bouveria kein Futter mehr.
Ja.
Und was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Der Pilz muss ja sozusagen in einem unwirklichen Bodensubstrat, er braucht den Engeling, er braucht eigentlich das Insekt.
Ja.
Und nicht den Boden. Im Boden sind alle, dementsprechend, das ist, der ist biodivers, da sind eine ganze Vielzahl von Bodenorganismen drinnen. Und diese Bodenorganismen sind meist Saprobia. Ja. Die leben also von toter organischer Kohlenstoffquelle. Ja. Und machen Folgendes. Die sagen natürlich, ich teile nicht mit dir. Und die wachsen zum Teil schneller. Bakterien haben eine Generationszeit von 20 Minuten bis zur Stunde. Der Pilz, der braucht viel, viel länger.
Ja.
Das heißt, dass im Claudex oder andere Pilze, die sagen, oder scheiden dann Stoffe aus, fungitoxische Stoffe, und sagen du einfach, du kehrst da nicht her und verdrängen ihn. Und das passiert dann tatsächlich so, das können wir wunderbar schön zeigen, dass wenn wir also erfolgreich den Schädling kontrollieren bzw. bekämpfen, dann haben wir zuerst, nimmt die Pilzdichte zu, homogen über die gesamte Fläche.
Ja.
Das sehen wir wunderbar schön. Bleibt dann in gewisser Weise stabil und dann, wenn der Wirt fehlt, dann nimmt eigentlich diese Pilzdichte kontinuierlich über die Saisonen ab.
Ja.
Und das geht dann wiederum in einen Bereich hinein, dass einfach zu wenig Pilz da ist und deswegen brauche ich wieder die Auffrischung.
Okay, aber das heißt, kurzum muss man gleich, muss den Kunden oder den Anwender bewusst sein, wenn er mit Pilzgerste arbeitet, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
Genau.
Oder also der Käfer oder der Engeling ist ja nicht über Nacht gekommen und er wird auch nicht über Nacht. So wie es immer beim Boden mit dem pH-Wert vergleicht, der ist nicht von heute auf morgen schlecht worden und wird auch nicht von heute auf morgen wieder gesund werden. Also ich glaube, das ist ganz eine wichtige zentrale Aussage, dass es eben nicht nach der Applikation 14 Tage drauf nochmal kontrollieren und sagen, hat nicht gewirkt, alles also viel investiert, aber wenig Erfolg. Also man muss das wirklich, wie du sagst, über Jahre eigentlich sehen. Und da sieht man ja auch, wie du gesagt hast, in Tirol schon sehr gute Erfolge.
Ganz wichtig, ja. Als Antwort noch zu diesen, weil diese Selbsttests sind natürlich dann berühmt, man hat Zugang zu dem Produkt vielleicht und dann, ich habe einen Landwirt gehabt mit einer Zündholzschachtel und da hat er einen Engerling drinnen gehabt und da hat er 2 Pilzgeistkörner eingeschmissen und hat gesagt, so, Herr Doktor, schauen Sie her, die sind jetzt schon seit 3 Tagen sind die zusammen, der Engerling lebt immer noch, wo ist da die Wirkung? Und dann habe ich einen Schmunzel aufsetzen müssen und habe gesagt, so, jetzt muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen, erstens einmal, wenn man das in dieses Zinnholzschacht, das ist ein sehr trockenes Milieu, sage ich, was soll jetzt der Pilz machen? Natürlich ist klar, also in gewisser Weise, wenn ich den Boden hernehme, der Boden ist ein feuchtes Substrat, der Pilz braucht genauso im Endeffekt, der braucht nicht nur ein Futter, sondern der braucht sozusagen feste Nahrung, sondern der braucht ein bisschen was anderes auch. Der Pilz hat gesagt, einfach, mir ist es trocken, ich warte ein bisschen.
Okay.
Ja, wenn er intelligent wäre, hätte er gesagt, ich habe hier einen Engeling da, dann kann ich erst abwarten, bis wenn der Tropfen Wasser reinfällt, dann wird es günstiger und dann mache ich das.
Ja.
Das heißt also, die Erwartungshaltung ist oft eine falsche, ist richtig. Ja. Es ist wichtig in der Beratung, dass man die Leute wirklich auch wissen lässt. Und das war, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich war ja eigentlich froh, weil ich habe, wie ich begonnen habe, das nachgesprochen, was andere wir sehen. In der nächsten Generation tritt die Wirkung ein.
Ja.
Und die war ja selbst im Endeffekt eigentlich im Zweifel, weil ich mir dachte, na bitte, hoffentlich wirkst du.
Ja.
Und in gewisser Weise eine positive Rückmeldung bekomme. Und das hat sich tatsächlich dann herausgestellt und das Schönste war ja für mich eigentlich dann die Erfahrung zu machen, dass nach 10 Jahren habe ich de facto von der Politik her, sprich, weil die finanzieren ja auch mehr oder weniger diese sogenannten Bekämpfungsaktionen.
Bei uns in Tirol
Genau, ja. Und die haben nach 10 Jahren mir tatsächlich auch die Mitteilung offiziell gemacht, dass sie also mir zu diesem sogenannten, was wir da gemacht haben, geleistet haben, tatsächlich gratulieren. Aus dem einfachen Grund, weil sie realisiert haben, dass also wirklich diese sogenannten Jahrzehnte, ja, ja, bis zu Jahrhunderte schweren sozusagen Regionen endlich von diesem Maikäfer, von dieser Maikäferlast befreit worden sind. Das nicht heißt, dass es keine Maikäfer
gibt. Richtig.
Wir haben jetzt die Situation, warum die Sache immer noch in aller Munde ist und warum wir weiter diskutieren, dass von diesen klassischen Standorten, die ja in unserem Fokus sind und wo wir gezielt immer darauf achten, dass also immer der Pilz sozusagen zumindest überschaubar präsent ist. Wir haben das Problem, dass jetzt sozusagen in die Peripherie, er wandert sozusagen hinauf in die Steilhang-Situation, in Hochtäler und so weiter. Und es ist ja so, das ist der Grund, warum ich noch aktiv in der Sache arbeite, ist, für mich ist die Pilzgerste im Sinne von ein granuläres Produkt, das ist fertig entwickelt. Ja. Also der Pilz kann das, wir wissen das. Das heißt, es braucht eigentlich nur eine Firma, die sagt, jetzt registriere das.
Ja.
Wo wir Probleme haben und hatten, sind natürlich so Spezialanwendungen, so Lückenindikationen. Mhm. Und das ist genau richtig, wie wir einleitend gesagt haben, dass ja ein großes Problem ist tatsächlich gerade im inneralpinen Bereich. Das sind natürlich dieses Anhanggelände, diese Steilhanggelände, wo wir wissen, dass durch falsche Bewirtschaftung oder Nichtbewirtschaftung wir tatsächlich Lebensraum verlieren würden. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur, dass die Pflanze sozusagen abrutscht oder abfressen oder dementsprechend der Vasen sie befreit, sondern das Problem ist, dass bei diesen Starkniederschlägen tatsächlich die ganzen Hänge,
Vermoorungen
bis zu Lawinenabgängen genau das Gleiche.
Ja.
Im Sinne von, also, und das sind unwiederbringbare Schäden, weil diese gemäß der Sukzession, das werden also wieder ein paar tausend, zigtausend Jahre dauern, bis wir wieder diese sogenannte, diesen Humusaufbau hätten, damit wir wieder Vegetation haben.
Ja, ja.
Und das ist ja auch ein Grund, was viele erkannt haben, Gott sei Dank, auch in der Politik erkannt worden ist, dass man da was dagegen tun muss.
Ja.
Beziehungsweise, und jetzt kommt das der nächste wichtige Punkt, das ist nicht der Pilz, der jetzt sozusagen uns vor Vermurren schützt und so weiter, sondern es ist eine gesamte Vielzahl von Maßnahmen, die man setzen muss. Das ist jetzt genau der Punkt, was ich auch als Botschaft noch unbedingt loswerden möchte, ist, wir haben also nicht einen Wirkstoff, sondern wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen mit dem Wirkstoff.
Ja.
Das ist das Wichtige. Ja. Habe ich also Maikäferprobleme, dann was immer ich tue im Sinne der strategischen Bekämpfung, der Kontrolle dieses Schädlings, sollte immer auf jeden Fall der Pilz dabei sein.
Ja.
Warum? Weil der Pilz in dem Sinne, auch wenn andere jetzt stöhnen werden, aber das kostengünstigste Produkt überhaupt ist und alternativlos ist, muss man dazu sagen. Weil ich könnte natürlich genauso hergehen, wie man es ja bei anderen Produkten macht, dass ich zum Beispiel mit Pheromonfallen, dass ich dann Nematoden, dann nehme ich noch Produkt X und Y und dann komme ich vielleicht doch noch mit einem synthetischen Produkt auch noch nach.
Ja.
Das heißt, wenn man das additiv macht oder wie manche andere gesagt haben, dann mache ich halt einfach mechanische Bekämpfung.
Ja.
Wenn ich mir das ausrechne, mechanische Bekämpfung im Grünland heißt, ich zerstöre die gesamte Gras-Vegetation, dann muss ich das komplett wieder alles neu bearbeiten und ich weiß, dass ich nach 2 Jahren wieder das gleiche Problem habe.
Ja.
Das heißt, es ist ein immer wiederkehrender gleicher Prozess, das kann sich keiner leisten.
Und natürlich Futtermenge, was einfach am Betrieb auch abgeht.
Ganz richtig,
Hermann, was habt ihr für eine Erfahrung gemacht, was die Aufwandsmenge betrifft? Also wie viel, wenn wir jetzt von den Granulaten, also von der Pilzgerste sprechen, wie oft muss ich das ausbringen, beziehungsweise in welcher Menge muss das ausgebracht werden?
Ganz richtig. Und jetzt muss ich gleich mal meine Hauptsponsoren nennen, weil das ist nämlich das ganz, ganz Wichtige in diesem Thema, weil ich habe Gott sei Dank durch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Vertretern der Landwirtschaftskammer, aber auch mit dem Land Tirol, mit der Gruppe Agrar. Also habe ich eine sehr, sehr gute Unterstützung, beziehungsweise Mitstreiter, die sich dafür stark gemacht haben, dass wir immer wiederum auch so kleine Forschungskooperationen unterhalten konnten. Und genau die Frage haben wir versucht zu beantworten, gerade vor 3 Jahren, wo ja die Frage war, braucht es dieses sogenannte, das hat, wenn wir bekanntlich sagen wir, wie das Produkt entwickelt worden ist, 30 bis 50 Kilogramm pro Hektar dieses Produktes soll appliziert werden.
Ja.
Und das ist sozusagen die Vorgabe und der Gesetzgeber ist Beinhaut, der sagt, du musst mindestens 30 und du darfst nicht mehr als 50 und auf einen Hektar ausbringen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir könnten aber das andere machen, damit wir Wirkungssicherheit haben, dass wir diese einmalig 50, wenn es nicht anders möglich ist, auf jeden Fall das Maximale von 50 Kilogramm. Und ansonsten, wenn es möglich ist, im Idealfall zweimal 30 Kilogramm, zweimal 30 ist 60, also eigentlich mehr als 50, das kommt genau der Punkt. Wir sind draufgekommen, das ist ja, bitte Vorsicht, in Bezug auf bei chemisch-synthetischen Produkten, das ist ganz anders.
Ja.
Bei uns, bei diesem Pilzprodukt, gibt es kein Überdosieren.
Okay.
Das heißt, also umso mehr ich hinein, also wir haben Untersuchungen gemacht, wo wir 25, 50, 100 bis 400 Kilogramm ausgebracht haben, um zu zeigen, wie sich der Pilz im Boden entwickelt und wie rasch die Wirkungen und so weiter sind. Natürlich, umso mehr ich habe, umso schneller geht es. Aber diese sogenannten, wie wir schon gesagt haben, kein Sprint, das ist ein Marathon.
Ja.
Ob es sich in 14 Tagen oder 3 Wochen sie entwickelt in die Dichte hinein, was ich haben möchte, das ist für mich nicht relevant. Da ist die Brieftasche wiederum vom Kunden mir wichtiger.
Absolut,
und wir sind draufgekommen, dass wir gesagt haben, das war der Grund, warum wir diese Konzentration mit den 30 Kilogramm mal 2 beziehungsweise 50 Kilogramm im Idealfall sollte ausgebracht werden, mit dem sogenannten Bestand von Engerlingen, wie wir sie hauptsächlich fürs Grünland.
Ja.
Wenn man genau liest, und das dann die wenigsten, dann heißt es nämlich für einen Acker bzw. Spezialkulturen, die müssen das jährlich machen, ist klar.
Ja, ja.
Weil wenn ich nur eine
Reihe,
weil ich zu wenig Engerlinge habe, dann muss ich den Pilz immer nachbringen.
Ja.
Weil der Pilz einfach automatisch kein Futter findet, dann ist er weg
über
die Zeit. Und das, damit das nicht der Fall ist, muss ich ihn immer nachbringen.
Ja.
So. Und jetzt haben wir diese Sponsoren ja genannt. Jetzt sind wir in der Situation, wir haben feststellen können, und das ist eigentlich mein Resultat, wenn ich weiß, ich bin in einem Befallsgebiet mit Engerlingen, das heißt, also, wenn ich weiß, ich habe Engerlinge in relevanter Zahl, und relevant haben wir gesagt, schon die Alarmzahl, drinnen, dann komme ich mit einer einmaligen Applikation von 50 Kilogramm über die Runden. Da brauche ich keine zweite Ausbringung mehr anbeilen, unter der Voraussetzung aber, dass ich mir vergewissert habe, dass ich Engerlinge habe.
Okay.
Ansonsten würde ich nichts an dem ändern wollen, wie wir es bisher über die 20, 30 Jahre jetzt gemacht haben, das mir eigentlich empfiehlt. Im Idealfall ist es so, das war immer meine Empfehlung für jeder Landwirt, der hat sozusagen seine eigene Maikäferpopulation, und es muss wert sein, dass er die und im Schach hält.
Ja.
Und dass er nicht sofort seine gesamten Bestände, und ich bin jetzt aus dem Unterland, wo also tatsächlich viele Bauern noch Gott sei Dank 10 und mehr Hektar Grünlandflächen bewirtschaften.
Ja.
Ja, da muss ich halt sagen, wenn er das Geld nicht hat, dann fängt er halt einmal dort an, wo es der Hotspot ist, wo er sein Hauptproblem hat, macht er mal die ersten 2, 3 Hektar.
Klassische Priorisierung.
Und macht dann jedes Jahr, wenn es möglich ist, weiter unter der Voraussetzung, und da ist es die Theorie mit der Praxis, wir haben natürlich nicht den freien Zugang zu dem Produkt, weil ansonsten hätte ich einfach gesagt, ihr habt die Lösung schon angeboten, das müsst ihr nur durchführen.
Ja.
Und jetzt ist es natürlich in dem anderen Sinne, wie wir machen das jetzt über diese sogenannte Notfallzulassung. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr aufwendiger Prozess, und da ist die Firma Schwarzenberger natürlich eher mit involviert, weil sie dementsprechend das Produkt für Österreich vertreibt und das importiert aus Italien und auch für das Behördenverfahren zuständig ist. Mhm. Und ich sage das deswegen, weil es ein sehr aufwendiger Prozess ist, wobei es ist nicht der Wunsch einer Firma und es ist auch nicht ein Wunsch eines Wissenschaftlers, sondern es ist der Wunsch im Endeffekt der Kunden, der Betroffenen, der Landwirte, der Professionisten. Und das ist nämlich jetzt die Grundvoraussetzung, also jene, die also tatsächlich von ihrem Bestand und ihrer Arbeit leben müssen, im Sinne von Vollerwerbsbauern. Und auch wenn es Milchbauern sind und so weiter, sie brauchen natürlich das Futter und so weiter. Und da ist es jetzt die Notwendigkeit, dass also tatsächlich dann von wiederum kompetenter Stelle, und das ist meist im Vertreter, und das sind die Vertreter der Berater der Landwirtschaft, des Landes, die Zuständigen bis in die Behörde, dass sie sagen, ja, es bedarf sozusagen, es ist ein Notfall gegeben, es bedarf dieses Produktes, welches keine Registrierung hat, und dementsprechend wird es dann immer von Jahr zu Jahr für 120 Tage freigegeben.
Genau. Ich meine, da sind wir ja immer sehr akribisch, Gott sei Dank, zusammen, sage ich mal, kämpfen wir uns da voran, dass wir da dieses Produkt auch weiterhin vertreiben können. Natürlich hoffen wir, dass es dann auf regulärem Weg dann in naher Zukunft passieren wird. Ganz kurz nochmal, wir haben zur Ausbringung vorhin, gell? Wir haben gesagt, okay, die Erkenntnis ist jetzt 50 Kilo pro Hektar auszubringen. Nach wie vielen Jahren, beziehungsweise nach welcher Zeit empfiehlt man dann nochmal eine Nachapplikation durchzuführen?
Genau, das war dann der nächste Schritt. Das heißt also, gehen wir davon aus, Befall gegeben, 50 Kilogramm ausgebracht, Wirkung tritt ein. Dann würde ich sagen, spätestens nach der dritten Generation ist die Applikation zu machen.
Okay.
Und jetzt, wenn die dritte Generation, bitte, da muss ich jetzt in Richtung Oberland sagen, rechnet es mit einem 3-Jahres-Zyklus, also bitte spätestens nach 9 Jahren.
Okay.
Spätestens.
Ja.
Im Idealfall, wie gesagt, wenn jemand mehr hat, dann würde ich ihm empfehlen, also für Acker, also Erdäpfelacker und für Wenn es geht, also in Richtung Obstgassen und an uns, würde ich das jährlich versuchen einzubringen, damit einfach wirklich ein hoher Bestand bleibt.
Ja, ja.
Und ansonsten, wie gesagt, sollte man eigentlich mit dem eine Auslange finden.
Okay.
Und wenn man das jetzt mal durchrechnet, dann muss man sagen, ist die Wertschöpfung gewaltig.
Ja.
Zu dem, was ansonsten an Schaden gegeben ist.
Ja, ja, super. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, dass man weiß, okay, passt, wann, zu welcher Menge. Wann, wir haben es ganz kurz schon einmal angesprochen, die Pilzgerste kann im Prinzip während der gesamten, sofern, sage ich jetzt mal, von der Registrierungsseite her so auch vorgesehen, über den gesamten Vegetationszeitpunkt ausgebracht werden. Weil das ist auch ein Punkt, der was immer wieder gefragt wird, muss es da trocken sein? Was ist da jetzt so im Prinzip deine Empfehlung?
Die Empfehlung ist deswegen über die gesamte, sobald man das Produkt legal erhält,
ja.
Das ist ganz offen gesagt, sobald man das Produkt also in den Händen hat, würde ich die Applikation durchführen. Es gibt natürlich günstigere Zeitpunkte, das ist klar, das gibt es immer im Zusammenhang.
Das wären dann Frühjahr und Herbst, oder?
Also, wir würden sagen, im Endeffekt, wenn ich das Produkt habe und ich habe auch Zugang zu der Maschine, das ist ja die Maschinentechnik muss ja vorhanden sein. Und wir haben in dem Zusammenhang, wenn jeder das gleichzeitig machen müsste, das ist wie mit der Ballenpressen, jeder möchte gleich heigen und dann holen zum Maschinenring und dann sagt, man muss die hinten anstellen. Mhm. So ungefähr ist es genauso da. Das heißt also, das ist der Grund, dass prinzipiell wir immer sagen, also es heißt nicht im Stress. Das heißt, wenn es nicht gelingt im Frühjahr, nachdem also tatsächlich durch die Winternässe der Boden aufgetrocknet ist und maschinenbefahrbar ist, das wäre idealer Zeitpunkt, um das auszubringen. Es wäre besser, wenn es sogar noch zu dem der beste Zeitpunkt wäre, wenn jetzt, wie es jetzt gerade jetzt ist, mit dem Maikäferflug gewesen ist, dass man jetzt das ausgebracht hat, dann fliegt nämlich der Käfer, der sozusagen legt die Eier ab und die Entwicklung über 3 Jahre sozusagen geht vonstatten des Engerlings. Das heißt, die maximale Einwirkzeit ist auch noch gegeben, aber ich kann genauso den nächsten Schnitt abwarten, dass ich im zweiten Schnitt sozusagen das appliziere oder wann immer sozusagen ich, wie gesagt, in den Sommer hinein. Das Einzige, was immer, das ist immer die Mär gewesen, dass so wie Carsten hat, wenn es trocken ist, dann nimmt der Pilz einen Schaden. Das ist insofern eine Mär, weil das Problem mit der Trockenheit ist eigentlich bestimmt durch die Applikationstechnik mit der Boden Betonhaut ist. Dann habe ich natürlich keine Möglichkeit, mit einer Schlitzmaschine zu schlitzen.
Ja.
Dann bringe ich ja das Gerstenkorn oder bringe ich das Granulat nicht in den Boden.
Ja.
Das ist die einzige Limitierung gewesen.
Ja.
Der Pilz selbst würde nicht das Problem mit der Trockenheit haben.
Ja.
Und deswegen sage ich immer den Bauern und den Landwirten einfach ganz genau allgemein, macht es euch doch keine. Der Pilz hat gelernt über die Jahrhunderttausende.
Ja.
Und der ist vor ungefähr 150.000 Jahren zum Entomopathogen geworden. Das wissen wir.
Ja.
Das heißt also, in dem Zusammenhang, macht es euch keine Sorge, der weiß, was er tut. Und wie er diese sogenannten negativen, diese so ungünstigen Perioden überdauern muss.
Das sind produzierte
Sporen.
Das
produziert er sich
ja.
Das heißt also, er geht vom Myzelwachstum über in Conidiophore, zack, bumm, produziert seine Sporen und dann baut er, bis es wieder günstiger wird. Ja. Also, das ist der Pilz, weiß es. Nur das Wichtige ist, man muss ihn einbringen. Das heißt, also, ab dem Zeitpunkt, wo der Pilz im Boden drinnen ist, ich rede jetzt speziell aber auch für die Rollerverhältnisse, wenn ich jetzt in der Sahelzone war und wenn sie da Schluchten auftauen bis 3 Meter, wo ich abschauen kann, dann natürlich wird sich höchstwahrscheinlich mein Pilz nicht so wohlfühlen
untereinander,
aber wir reden ja von unserem sogenannten hausgemachten Problem, was wir versuchen in den Griff zu bekommen und deswegen sind auch alle diese Erfahrungen, die ich jetzt da genannt habe, sehr auf, mehr oder weniger auf Zentraleuropa.
Ja, okay. Das heißt, den Pilz kann man zweitrangig, in erster Linie geht es wirklich darum, ob man mit der Maschine dieses Produkt wirklich auch in den Boden bekommt.
So ist das ist der Ich brauche das Produkt, ich brauche die Maschinentechnik, wäre ein günstiger Zeitpunkt, wäre vom Starten. Und wenn ich Möglichkeit habe, sofort anfangen und brauche mich sozusagen nicht darum kümmern. Bei den anderen, sozusagen jetzt, wir haben jetzt immer nur von dem Melokon-Pilzgeist, der gegen einen Maikäfer gesprochen. Da gibt es sozusagen genauso ein Pilzprodukt für den Gartenlaubkäfer und für den Junikäfer, das ist das Granmet, das Granuläre.
Genau.
Und deswegen heißt er dann jetzt im Endeffekt, weil es das Granulat ist.
Ja.
Das ist, wo man die Pilzgeister haben auch da weggradiert.
Ja.
Das ist auch, die Tradition hat die Namen einfach erhalten.
Ja.
Der Produzent, der das herstellt, würde im Endeffekt das alles als granuläres, technisches Granulat bezeichnen.
Ja.
Das wäre eigentlich der richtige Begriff der Formulierung. Und wir arbeiten, das ist jetzt, also wie gesagt, es gibt diese Produkte, weil dann, wie gesagt, gezielt gegen den Junikäfer und genau das Gleiche gemacht werden kann. Und es gilt eigentlich die Grundsätze, die wir jetzt genannt haben, für den Maikäfer, auch für das andere Produkt.
Okay.
Obwohl es ein anderer Pilz ist, obwohl der Pilz anders auch dementsprechend seine Physiologie, also er lebt in gewisser Weise, er ist nie, jetzt muss ich aufpassen, Er ist nicht so stabil, er ist ein größeres Sensibelchen als wie die Bavaria.
Ja.
Andererseits aber hat er im Endeffekt, ist er ein Generalist und hat nicht diese Wirtspezifität.
Ja.
Was im Endeffekt, das ist jetzt das Nächste, was man immer wieder den Leuten sagt, ja, wenn er mehrere, da hat es immer die Literatur, mit der Rizin Brunei und befällt 350 Insekten.
Ja.
Und also nicht, dass jetzt alle Insekten gefährdet sind, sondern das hängt genau davon ab. Und das ist jetzt genau, wie unsere entomopathogenen Generalisten arbeiten, nämlich, dass sie eine Vielzahl einer bestimmten Art brauchen, damit sie überhaupt zur Wirkung, damit sie überhaupt wahrnehmbar sind.
Ja.
Das ist nämlich der große Unterschied. Es gibt nämlich Obligate, das sind Pilze. Da würdest du sagen, jetzt, um ein Beispiel zu sagen, ich brauche also für ein Insekt ungefähr, da geht es aus, 50 bis 200.000 Spuren, damit ich dieses eine Insekt töten kann mit den Generalisten. Mhm. Und wenn ich einen Obligaten hätte, dann brauche ich eine oder zwei Spuren und die würden reichen und die würden den gezielt ausschalten. Warum verwenden wir aber die nicht? Naja, die sind leider nicht in dem Sinne so leicht zu produzieren. Da bräuchte ich eine Zucht.
Ja.
Und diese Zucht, die sind sehr aufwendig, sehr teuer und. Und das heißt also im Kodex, das ist nicht machbar im Sinne des Finanziellen. Ich kann es biotechnisch noch nicht produzieren. Es gibt zwar erste Erfolge, dass also fermentationstechnisch man in die Massenproduktion denken kann, aber das Problem ist, wir kriegen nicht diese wirklich infektiösen Dauerstadien, was wir brauchen.
Ja.
Das ist wie nach dem Motto, das Eierschwammerl kann zwar den Geschmack produzieren, ich kann ein Myzel von Eierschwammerl sehr wohl in einem Bioreaktor produzieren, aber jeder möchte den Fruchtkörper haben, den Bissfesten und so weiter, und das gelingt uns nicht.
Okay. Ich meine, es ist ja unglaublich, was da alles möglich ist und wie dieser Pilz auch im Boden funktioniert. Wir haben es schon ganz kurz angesprochen. Derzeit ist es ja so, dass es eine Gefahr in Verzugregistrierung ist, wo wir natürlich unser Interesse besteht, es zu einer permanenten Registrierung zu führen, was, wie du auch schon gesagt hast, mit natürlich einem massiven Aufwand, sowohl monetär als auch zeitlich, verbunden ist. Es ist nach wie vor unser Interesse und wir werden uns dafür einsetzen, dass uns das gelingt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir auch momentan mit diesem Produkt ja auch mit Regulatorien zu kämpfen seitens der Behörde her. Das heißt, wir haben gewisse Anwendungszeiträume, gewisse Anwendungsgebiete, wo man jetzt gleich dadurch, dass ja mehrere zuhören, die was jetzt sagen wir nicht aus dem Tiroler Raum stammen, haben die ja auch nicht diesen Zugang zu dem Produkt, was man in dieser Art und Weise auch gleich mal sagen müssen. Mhm. Und du hast auch schon mehrfach das Wort Professionisten angesprochen. Gerade so in Europa mit dem Pflanzenschutzmittelgesetz ist es ja auch so deklariert, dass ein Sachkundenachweis vorhanden sein muss. Das heißt, eine Ausbildung über einen gewissen Zeitraum, damit man dieses Produkt zum einen einmal erwerben darf und in weiterer Folge dann natürlich auch, wenn die Parameter oder die Gesetzesvorgaben stimmen, auch verwenden darf. Mhm. Das, glaube ich, ist dahingehend einmal sehr wichtig, dass wir daran arbeiten, in Kombination mit den Landwirtschaftsberatern, also mit den jeweiligen Kammern und Bundesländern, sowohl in Österreich, aber auch in Deutschland, wo auch reges Interesse besteht. Da, glaube ich, muss man dir auch einmal danken, dass du da immer diesen Zug zu diesen Mitstreitern hast und da auch immer aktiv mit dabei bist, dass wir dieses Produkt hoffentlich richtig salonfähig bekommen. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben und was man auch vielleicht ganz normal sagen kann, wir haben jetzt immer primär von der Landwirtschaft gesprochen, es hat aber auch genauso die Anwendung im Gartenbau bzw. Teubel. Also da ist im Prinzip auch kein Problem.
Der Bedarf ist sehr groß, logischerweise. Es ist ja genauso im Sinne von, wenn wir von Baumschulen gesprochen haben, beim letzten Mal ist natürlich gerade auch die Christbaumplantagen, die Christbaumkulturen, das ist ein großes Thema in Bezug auf, wo also sehr wenige Engelinge großen Schaden setzen, beziehungsweise das war auch ein Grund, warum unsere dänischen Kollegen damals mit uns kooperiert haben, wegen des Maikäfers in dieser Sache. Aber ganz richtig, also in dem Zusammenhang mit dieser Erwartung, wir müssen jetzt in dem Sinne ein bisschen, man kann jetzt den neuen Trend vielleicht ein bisschen noch ganz kurz ansprechen, weil viele Leute heutzutage nicht mehr gerne von Insektiziden reden wollen, im Sinne von Mykoinsektizide, sondern die sagen ja, was spricht der von der redet nur über seine Pilze, über Metarizium oder über Bavaria. Wir haben Bavaria Bassiana Produkte am Markt, die sind keine Insektizide, sie sind nämlich Pflanzenhilfsstoffe. Das ist ganz interessant, weil im Endeffekt muss man wissen, dass also Hilfsstoffe und Düngerstoffe zwar in Österreich registrierungspflichtig sind, im Sinne von meldepflichtig, aber nicht diesen Registrierungsaufwand, was eigentlich ja. das Pflanzenschutzmittelgesetz fordert, bringt. Und warum ich jetzt das anspreche, ist, weil natürlich, weil ich gerade seit mehreren Jahren viele Leute der Meinung sind, es gibt also tatsächlich ein Flüssigpräparat, nämlich auf, mit dem Namen Boveria basiana, was als Hilfsstoff wirkt, wie man dann die genaue wirken. Er wirkt nicht als Hilf, also er wirkt als Hilfsstoff, was bedeutet, dass in Gegenwart der Pflanze die Pflanze einfach nur profitiert und witzigerweise, und das ist also die kurioseste Information, was ich von einem Berater erfahren habe, ist, der mir erklärt hat dann, ja, wenn der Pilz sozusagen diese Provere in den Boden als flüssige Formulierung ausgebracht wird, dann sind die Indigenen, wie wir ja wissen, in Maikäferbefallsgebieten gibt es ja die, natürlich die natürlichen Feinde, dann sind die sozusagen alarmiert und sagen, aha, wenn der jetzt da ist, dann müssen die mir jetzt arbeiten und plötzlich findet man dann die verpilzten Engelinge.
Ja.
So, würde der Pilz, den man appliziert, zu verpilzten Engelingen führen, dann ist der Wirkstoff im Endeffekt klassisch nach Pflanzenschutzmittelregister auch registrierungspflichtig, dann dürfte man nicht ihn verwenden. Was lustigerweise in Österreich ist als Hilfsstoff verwendet worden. In Deutschland hat man tatsächlich auch eine Gefahrenverzugszulassung gemacht. In diesem Zusammenhang. Das heißt also, es geht in dem Sinne die mehr. Es gibt also sogenannte Hilfsstoffe oder Biostimulantien.
Ja.
Da geht es nämlich genau in die Richtung hinein. Das heißt also, man vermutet dann, und das ist jetzt natürlich genau, weil diese Wirksamkeit eine sehr vielschichtige ist, vermutet man, oder das ist jetzt im Sinne von halt, gute Überzeugungskraft,
ja.
dass man dann sagt, in Bezug auf, ja, der Pilz, der macht also in dem Sinne, befällt nicht und an uns, sondern er gibt sozusagen einen Botenstoff ab. Und dann passiert Folgendes, dass einfach entweder die Pflanze selbst reagiert, das wäre ja, das war früher bei Trichoderma, hauptsächlich die Diskussion, dass also tatsächlich das Immunsystem der Pflanze sozusagen aktiviert wird, dass Wachstumshormone dementsprechend freigesetzt werden, wurden sind, dementsprechend sofort die Reparatur gemacht ja. wird, oder dass sie einfach man sich sozusagen gegen diesen endophytisch wirksamen Pathogen dann sozusagen erwehrt. Wie gesagt, der Markt ist voll von vielen Produkten und es ist im Endeffekt aber die, ich würde, weil ich immer wiederum gefragt werde, was sollen wir tun, dann würde ich halt sagen, wenn ich jetzt schon eine Investition mache, weil diese Produkte ja auch das ihre kosten und die sind meistens nur um einen Bruchteil von Prozenten billiger, weil die müssen genauso appliziert werden mit Kulturwalzen und so weiter. Und dann muss man aber dazu sagen, wo ich de facto nicht weiß, wie die Wirkung, ob überhaupt eine Wirkung ist, ob wirklich die Pflanzen profitieren, dann würde ich halt gleich das Geld in das richtige Produkt, das im Endeffekt eigentlich einer Prüfung standhalten würde. Und warum wir die Registrierung nicht haben, ist ein reine, muss man leider sagen, da ein Versäumnis der europäischen Gesellschaft. Wir haben nämlich Produkte, tolle Produkte entwickelt, bis hin zur Marktreife, aber wir haben vergessen, den letzten Schritt zu machen, nämlich die großen Demonstrationsförderungen zu machen. Man hat dann im Endeffekt das Geld meistens in solche politaktiven, sozusagen, diese Policy-Orientated Research genannt, wo also dann man versucht hat, Wissenschaftler zu gewinnen, die Rechtsprechung sozusagen zu unterstützen, um das richtige Gesetz zu machen, beziehungsweise dass man dann für unsere assoziierten Nachbarländer sozusagen die Standards dementsprechend definiert hat, wie also Lebensmittel zukünftig in unseren Markt hereinkommen. Ich sage das jetzt nur erwähnenswert. Eine Registrierung, Notfallsregistrierung kostet einen Bruchteil dessen, was im Endeffekt eine Registrierung selbst, und das heißt, durch das wir von Nischenmarktprodukten jetzt eigentlich gesprochen haben, ist bis heute keine Firma momentan imstande, wirklich diese aufwendigen Aufbereitungen von Studien und Unterlagen zu liefern, das ist der Verwaltungsakt finanziell schon nicht zu stemmen, geschweige dann, dass jede Frage Studien nach sich zieht. Und wie gesagt, also ich habe vor vielen Jahren mit meinem ehemaligen Mitarbeiter, Dissertanten, und der ist heute sozusagen als Chief Inspector in Kanada für die Behörde, kanadische Behörde tätig, haben wir eine Publikation, wo wir chemische mit biologischen Pflanzenschutzmitteln verglichen haben, im Sinne von Risk Assessment, also die Risikobewertung im Sinne, was man immer, den ökologischen Part bis hin zur Sicherheit. Und wir haben eigentlich da zeigen können, dass damals, was vor 10 Jahren am Markt war, de facto unser Produkt für Boveria eigentlich nebst einem anderen Produkt, kannst du ruhig nennen, das ist Conitium Minitans, das Cotans-Produkt, am besten abgeschnitten hat im Sinne der Sicherheiten und der Anwendbarkeit. Und das war im Endeffekt eigentlich eine schöne Bestätigung für uns, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. muss man uns halt ein bisschen gedulden. Und ja. Geduld heißt für mich, wenn ich heute was beginne zu erarbeiten, dann weiß ich, dass das höchstwahrscheinlich in 20, 25 Jahren spruchreif wird.
Okay, dann hoffen wir, dass wir so viel Geduld haben, dass wir diesen Moment noch erleben dürfen, wenn das Produkt dann zugelassen wird. Es ist definitiv ein absolut nachhaltiges Produkt, wo wir einfach mit natürlichen Pilzen im Boden einfach weiter sagen, dass wir das Problem geregelt haben. Ich sage jetzt nicht gelöst, sondern geregelt haben. Und dahin, Hermann, vielen Dank, dass du heute wieder Gast bei mir bei dem Podcast Grasgeber warst, wie aus Saatgut Zukunft wird. Es war mega spannend. Ich glaube, jeder hat was mitnehmen können. Es ist einfach, wir sehen, wo sind die Probleme, wie können wir sie angehen. Und ja, ein Punkt noch, wenn es dir gefallen hat, hinterlass doch einfach gerne einen Kommentar. Wenn du Fragen hast, schreib uns jederzeit gerne auf office@schwarzwalder.com, abonniere unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.